In welchen Zeiten leben wir denn eigentlich? Leben wir in finsteren Zeiten? Was ist hier los? Epochenbruch der Welt, in deren Mitte wir bereits sind. Keine Ahnung. Jedenfalls, wenn ich mir die Artikel der Redakteurinnen und Redakteure der Taz, der Tageszeitung, anschaue und durchlese, dann habe ich das Gefühl, die sind ganz schön dünnhäutig oder die Welt ist tatsächlich aus den Fugen. Eine Frau, die relativ nüchtern auf die Sache blickt, aber sich auch manchmal reinsteigern kann, ist Ulrike Herrmann, die das nämlich von der wirtschaftspolitischen Seite sieht. Und mit ihr spreche ich jetzt. Schönen guten Tag, Frau Herrmann.
Ja, hallo.
Was ist denn da der Taz los? Also die Redakteurinnen und Redakteure scheinen ja wirklich dünnhäutig zu sein. Also Frau Gauss schreibt von Leben in finsteren Zeiten und Herr Unfried sogar vom Epochenbruch der Welt, in deren Mitte wir uns bereits befinden. Ist es wirklich so schlimm um die Welt bestellt?
Na, also auf jeden Fall kann man schon sagen, dass wir erkennbar in neue Zeiten einsteigen. Also das ist die Wahl von Trump ist natürlich in gewisser Weise ein Epochenbruch, weil die Amerikaner da ja jemanden an die Macht gewählt haben, der offenbar gar nicht versteht, wie Demokratie funktioniert, der sich benimmt, als wäre er ein Autokrat oder Diktator, der auch das demokratische Rechtssystem in den USA einfach versucht auszuhebeln. Und natürlich ist auch beispielsweise der Brexit, der Ausstieg der Engländer aus der oder der, von Großbritannien aus der EU, ist natürlich auch etwas wirklich Neues oder dass sich Europa komplett abschottet gegenüber jede Form von Migration. Das ist auch neu. Also man kann schon sagen, dass da vieles anders ist als in der Vergangenheit.
Ich bin ja immer wieder überrascht, dass so ein stabiles politisches System wie das der Vereinigten Staaten von Amerika, die ja viele Sachen eingebaut haben, dass eben keine Person so viel Macht hat, aber letztlich am Ende könnte es Trump schaffen, ein demokratisches System auszuhebeln. Ich kann das gar nicht so richtig glauben.
Nee, ich glaube jetzt auch nicht, dass die Demokratie in den USA schon am Ende ist. Aber was sie haben und was sie auch schon vor Trump hatten, also Trump ist da nicht die Ursache, sondern nur das Symptom. Also sie haben eine fundamentale Verfassungskrise. Und müssten eigentlich ihre Verfassung ändern. Die ist ja letztlich unverändert seit mehr als 200 Jahren in Gebrauch. Und die Tragik der USA ist eben, dass sie die Gewaltenteilung komplett übernommen haben, die damals 1776 in Frankreich en vogue war, da hat man sich dran orientiert. Also Präsident hat viel Macht, Kongress hat viel Macht, die Justiz hat eigentlich viel Macht, aber dadurch blockieren die sich halt gegenseitig. Das ganze System funktioniert nur, wenn der Präsident mit dem Kongress zusammenarbeitet. Dazu hat Trump aber keine Lust. Und dann zeigen sich die Nachteile dieses Systems. Nicht? Mhm. Und dazu kommen noch diese völlig absurden Wahlmännergeschichten und so weiter, was dann dazu führt, das war ja der Fall von Trump, dass er zum Präsidenten wird, obwohl er nicht die Mehrheit der Stimmen hatte. Nicht? Es haben ja 3 Millionen Menschen mehr Clinton gewählt. Ist ja gar nicht so, dass die Mehrheit der Amerikaner Trump an die Macht gewählt hätte, aber das spielt dann eben alles schon gar keine Rolle mehr in dieser antiquierten Verfassung.
Antiquierte Verfassung sagen, eine Verfassungskrise, wie könnte denn das gelöst werden? Lässt sich das überhaupt lösen?
Also ich weiß es nicht. Ich glaube, das Problem in den USA ist ja, dass die Verfassung ist da ja quasi heilig. Nicht? Jeder, der Amerikaner wird und eingebürgert wird, schwört auf die Verfassung. Dadurch glaube ich jetzt nicht, dass die demnächst ihre Verfassung ändern werden, aber dann werden sie auch weiterhin in dieser Krise sein. Ich glaube, was stattdessen passieren wird, ist, dass die einzelnen Bundesstaaten, vor allen Dingen die reichen Bundesstaaten wie Kalifornien oder New York oder New Jersey oder so, die werden sich weitgehend unabhängig machen vom Zentralstaat und einfach ihren eigenen Kurs fahren.
Das klingt ja nach Abschottung, Nationalismus und nach Zersplitterung.
Naja, also es wird dann so kommen, dass auf der Bundesebene werden ständig die Steuern gesenkt und auf der Landesebene werden sie erhöht, nicht? Damit man eben Dinge finanzieren kann, die wichtig sind. Und das wird dann dazu führen, dass die armen Teile von Amerika immer stärker abgehängt werden. Also die ländlichen Teile, die doof genug sind, Trump zu wählen, um es mal hart zu sagen. Und die reichen Teile Amerikas werden immer attraktiver sein. Da werden dann auch immer mehr Leute sich sammeln. Das heißt, das Ganze wird immer stärker auseinanderdriften. Und ich weiß nicht, wie die Amerikaner das dann lösen werden. Aber da sind natürlich enorme Kräfte am Werk, die jetzt erstmal das ganze System eigentlich von innen sprengen.
Das klingt, aber wir reden ja immer von Amerika, weil das, was Sie beschreiben, könnte man ja auch direkt auf Europa projizieren. Das ist doch ähnlich, oder?
Ja, und ich meine, das, was wirklich das Kernproblem von Europa ist, ist, dass die Eurozone nicht funktioniert und da wiederum im Kern sitzt Deutschland, das wesentliche Reformschritte blockiert. Und ich hoffe wirklich, dass gerade die deutsche Regierung versteht, dass man den Euro unbedingt retten muss und das europäische Projekt auch. Das geht aber nur, wenn man aufhört, ständig zu sparen. Also dieser permanente Sparkurs verschärft die Ungleichheit in allen Ländern, stürzt sehr viele Länder in Armut, steigert die Arbeitslosigkeit. Und wenn Europa sozial nicht liefert, nicht, sondern die Menschen das Gefühl haben, wir werden durch Europa ärmer, dann kann man dieses sehr wichtige Projekt natürlich nicht retten.
Das heißt, und dann kommen wir zu Nationalismus in Europa, den wir ja schon erleben, zur Abschottung. Und dann ist der Wirtschaftsraum, der Sozialraum, der politische Raum Europa wirkt tatsächlich ernsthaft gefährdet?
Naja, also das Problem ist ja, ich meine, da haben wir in Europa viel Erfahrung mit, zwei Weltkriege und Ähnliches. Europa funktioniert nicht, wenn man jeder denkt, oh, jetzt habe ich einen Nationalstaat und in den ziehe ich mich zurück, nicht? Sondern Europa funktioniert überhaupt nur, wenn man zusammenarbeitet. Und das liegt ja auch daran, das ist auch vielen Europäern gar nicht so klar. Europa ist ja wirklich einzigartig in der Welt. Es gibt nicht nochmal einen Kontinent wie Europa, denn die Landmasse ist ja wirklich ganz klein. Europa ist nicht groß, verglichen mit Afrika oder Asien. Und da, aber auf diesem kleinen Gebiet sind 500 Millionen Menschen und was noch interessanter ist, die sind dann eben verteilt auf über 30 Nationalstaaten. Das gibt es sonst auch nirgendwo in der Welt, dass auf so wenig Platz so viele Nationalstaaten sich tummeln. Und jeder denkt, er sei politisch unabhängig, ist er ja auch, sind die Länder ja auch irgendwie. Aber gleichzeitig sind die ja, ist die Wirtschaft in Europa unglaublich vernetzt und das auch schon seit 2000 Jahren, also seit dem Römischen Reich. Und das funktioniert aber nicht, eine integrierte Wirtschaft zu haben und politisch so zu tun, als würde man auf einer Insel leben und ein Nationalstaat sein, nicht? Sondern dass, wenn die Wirtschaft in Europa funktionieren soll, dann muss man politisch zusammenarbeiten und darf jetzt das mit dem Nationalstaat nicht übertreiben. Nicht?
Aber warum funktioniert dieser Appell an die Nation, warum funktioniert dieses nationalistische, dieses Gefühl immer wieder gegen jegliche Vernunft?
Ja, die
Zahlen sprechen dagegen.
Weil die Leute haben ein berechtigtes Bedürfnis. Und zwar, was die Menschen wollen, ist Sicherheit. Und sie haben eben das Gefühl, dass Europa diese Sicherheit nicht liefert, sondern, und das stimmt ja leider auch, nicht? Dadurch, dass man diesen Sparkurs fährt, geht es vielen Ländern ökonomisch wirklich nicht besonders gut oder in den Ländern, selbst wenn es gut geht, profitieren nur wenige Reiche und der Rest verliert. Und solange das ist, also solange die Menschen das Gefühl haben, ich verliere in Europa, ist natürlich das irgendwie, scheint es rational, zu sich zu sagen, ja, also dann kehre ich doch Europa mal den Rücken und vertraue auf meinen Nationalstaat, das ist irgendwie ja auch viel übersichtlicher und kleiner, das gelingt bestimmt besser. Also man kann, also dieses, was nicht funktionieren wird, ist immer nur an die Appelle zu starten, so nach dem Motto, die Europäer müssen doch verstehen, dass die Demokratie ein Wert ist. Ja, sie ist ein Wert und Europa ist auch ein Wert. Aber die Menschen müssen das Gefühl haben, dass sie tatsächlich das bekommen, was sie haben wollen. Und das ist, glaube ich, ganz im Kern ist das soziale Sicherheit.
Das heißt,
und solange das nicht funktioniert, ist Europa bedroht. Nicht? Und eigentlich wäre es einfach, das zu entspannen, indem man eben mit diesem völlig bescheuerten Sparkurs aufhört. Und dass die Wirtschaft letztlich will, dass der Staat Geld ausgibt, sieht man ja daran, dass die Zinsen bei Null sind. Zinsen bei Null bedeuten, es müssen unbedingt Kredite aufgenommen werden. So, und dann verstehe ich nicht, warum der Staat sich da sperrt.
Das heißt, das kann man auf die einfache Formel zurückführen, erst kommt das Fressen, dann die Moral, wenn
ja,
die Leute dann am Ende ihre Sicherheitsgefühle nicht haben, der Wohlstand nicht da ist, dann kann man 10-mal über Europa lamentieren, das wird nicht ziehen.
Genau, und vor allen Dingen das Problem ist ja, Wohlstand als solcher schafft noch nicht Sicherheit. Also selbst,
ach so.
Selbst wenn die Leute jetzt ein gutes Einkommen haben, das ist ja in Deutschland viele, die sich zum Beispiel zu Recht Sorgen machen, was im Alter ist, ne? Also wichtig ist gar nicht mal so sehr der Wohlstand als solcher, sondern dass die Leute das Gefühl haben, sie sind auch in Zukunft abgesichert. Und da sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist ein Arbeitsplatz und das andere ist ein funktionierender Sozialstaat. Und das muss Europa liefern, sonst verlieren die Leute den Glauben.
Jetzt sind wir angeblich im Handelskrieg. Das klingt irgendwie martialisch. Handelskrieg, ist das eigentlich nicht immer so eine Konkurrenzsituation zwischen Regionen? Konkurrenzmarkt ist ja, könnte man sagen, ist ja eigentlich immer Handelskrieg. Jetzt wird das aber so als medialer Kampfbegriff gesagt, wir sind im Handelskrieg. Können Sie damit was anfangen?
Ja, also man muss das erstmal unterscheiden. Also was völlig richtig ist, ist Unternehmen, Firmen konkurrieren gegeneinander. Aber, und das ist entscheidend, ein Staat ist kein Unternehmen. Und das, es ist eben Quatsch zu sagen, dass die Staaten gegeneinander konkurrieren würden und dann immer von der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf den internationalen Märkten zu erzählen, sondern insgesamt volkswirtschaftlich oder weltweit gesehen ist es so, dass jeder nur reicher werden kann, wenn der Nachbar auch reicher wird. Das ist kein Kampf gegeneinander, sondern das ist am besten läuft es durch Kooperation.
Klingt aber gar nicht logisch, wenn der andere reicher wird. Ich dachte mal, wenn die anderen ärmer werden, werden die, also das...
Nee, das ist ja Quatsch. Wenn wir, also zum Beispiel wir als, sind ja eine Exportnation und wollen gerne unsere Waren verkaufen. Aber ich meine, es ist ja eine pure Logik, man kann seine Waren nur verkaufen, wenn der andere Geld hat. Das heißt, wir profitieren nur von den Ländern, die auch reich sind. Von armen Ländern haben wir überhaupt nichts. Und deswegen ist es auch Quatsch, jetzt zu glauben, man müsste irgendwie den Nachbarn in Grund und Boden konkurrieren. Das funktioniert überhaupt nicht. Sondern das Entscheidende ist, und da muss man jetzt mal leider sagen, hat Trump sogar recht, das Entscheidende ist, dass die Handelsbeziehungen ausgeglichen sind. Also es kann nicht sein, dass der eine immer nur exportiert. Das ist ja jetzt im Augenblick das deutsche Modell. Viele Exportüberschüsse, also viel mehr exportieren als importieren. Und zu glauben, man selber exportiert immer nur und die anderen sollen dann importieren. Nein, das wird ja nie funktionieren, weil die haben dann Defizite, sind überschuldet, wollen das nicht, sondern man muss dafür sorgen, dass man genauso viel importiert wie exportiert und dafür sorgen, dass alle gemeinsam reich werden. Oder anders gesagt, wenn man Exportweltmeister sein will, was Deutschland ja ist, dann muss man eben auch Importweltmeister sein. Also, was uns ja reicher machen würde, wenn man jetzt beispielsweise Importe sind auch Urlaube in Griechenland oder so, da leidet keiner, wenn er sein Geld im Ausland ausgeben darf.
Frau Herrmann, wenn Sie das so erklären, klingt für mich das total logisch. Das müsste doch eigentlich jeder verstehen, wenn ich das verstehe, der jetzt kein Ökonom, kein Wirtschaftsexperte ist. Warum dringt das nicht durch? Warum sind denn die Entscheidungen in Europa oder in Deutschland eben nicht so, dass eben wenig investiert wird, die Löhne nicht steigen und wenn man jetzt nach Frankreich guckt, das ist ja ein Riesenunterschied.
Ja, weil hier in Deutschland, das ist echt bedauerlich, dominiert die falsche Wirtschaftstheorie. Also das ist die sogenannte Neoklassik, was man gemeinhin auch als neoliberal kennt, nicht? Und das ist so eine Theorie, die ist so absurd, das kann man sich als Laie gar nicht vorstellen. Aber der Kern ist eben immer zu denken, wir hätten hier eine Wirtschaft, die im Gleichgewicht ist und wo es perfekte Konkurrenz gibt. Und man muss nur aus dem Fenster gucken, da sieht man, das Land ist von Krisen geschüttelt und Konkurrenz gibt es auch nicht, sondern Großkonzerne, die von den Rohstoffen bis zum Absatz alles kontrollieren. Mhm. Aber weil man eben diese völlig falsche Theorie hat, in der Krisen gar nicht vorkommen, Großkonzerne kommen da nicht vor, Geld kommt da nicht vor, Gewinne kommen da auch nicht vor. Also man glaubt es nicht, was das für eine Theorie ist. Aber weil man diese falsche Theorie hat, kann man dann auch die Probleme, die in der Wirklichkeit auftreten, gar nicht richtig adressieren.
Wenn ich das Thema anspreche, dann merke ich bei Ihnen so im Hintergrund ein leichtes Stöhnen. Ach Mensch, das ist mühsam und nervt Sie wahrscheinlich schon fast schon. Andererseits haben Sie ein Buch drüber geschrieben. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, die Krise der heutigen Ökonomie oder was wir von Smith, Marx, Keynes lernen können. Die Frage ist, was wir nun zum 200. Jahre Geburtstag von Marx lernen können. Ich habe ja eine Idee für eine Serie, für ein Drehbuch, das heißt Korthosen in Manchester. Und da habe ich mir überlegt, dass man könnte Marx mit einer Zeitmaschine oder irgendwas in die jetzige Zeit beamen und der läuft dann so durch die Straßen von London und schaut Nachrichten und analysiert die Welt. So, und dann könnte man Wirtschaft erklären. Es wäre doch mal faszinierend, wenn Marx die Zeiten jetzt sehen, erleben würde. Der würde wahrscheinlich auch nicht wieder werden, oder?
Naja, ich glaube, Marx war ja sehr neugierig. Also oft wird ja so getan, als sei Marx so ein Spinner gewesen, irgendwie in seiner Bude in London. Aber dabei wird verkannt, dass Marx tatsächlich sich für die reale Welt, vor allen Dingen für auch technische Entwicklung, unendlich interessiert hat. Also er fand den Kapitalismus als Studienobjekt wirklich faszinierend. Und wenn Marx heute hier wäre, würde er eben zwei Dinge noch bearbeiten, die in seinem Werk nicht wirklich vorkommen. Also das eine ist, die Rolle des Staates spielt ja bei Marx keine Rolle, was man verstehen kann, weil zu Marx' Zeiten gab es den starken Staat noch gar nicht, nicht? Denn er hat nur die Armee finanziert und das war es schon so im Wesentlichen. Und das würde ihn, glaube ich, sehr faszinieren, welche Rolle der Staat heute hat. Und das Zweite, was bei ihm auch eigentlich nur in Ansätzen ausgearbeitet ist und weitgehend fehlt, wäre natürlich so eine Theorie des Geldes und der Finanzmärkte. Also ich glaube, Marx heute wäre jemand, der selber spekulieren würde an den Finanzmärkten, um genau zu beschreiben, wie es funktioniert.
Also um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert, was...
Und welche Schäden es hinterlässt. Also eins ist ganz deutlich, also man muss, wenn man eine gesunde Wirtschaft haben will, die Banken entmachten. Also dieses Spekulieren mit Derivaten, also mit Wettgeschäften auf Aktien, Zinsen, Rohstoffen, das muss aufhören. Und ich glaube, das würde Marx auch so sehen. Und aber um das dann zu beschreiben, würde Marx eben erstmal selber mit Derivaten spekulieren.
Das heißt, um alles zu verstehen, muss man das auch mal durchspielen.
Nein, muss man nicht wirklich machen, aber so war Marx. Marx war ja sehr gründlich.
Also die offene Stelle bei Marx ist die Rolle des Staates und wie Geld tatsächlich funktioniert, wie Geldmengen auf Wirtschaft funktioniert. Woher, als abschließende Frage, erhalten Sie immer noch die Begeisterung für dieses Thema, was ja viele ablöscht? Die sagen auch Wirtschaft, Ökonomie, das ist mir so abstrakt und irgendwann wird es mir zu viel. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie das immer wieder begeistert und Sie sich für das Thema immer noch interessieren.
Ja, das ist auch so, also weil es gibt ja nichts Interessanteres. Also das eine ist natürlich, das weiß ja auch jeder, die Wirtschaft entscheidet über unser Leben. Also ob sie in der Krise ist, ob die Konjunktur floriert, wie viel Geld ausgegeben wird vom Staat. Alle diese Dinge beeinflussen das Leben von jedem. Nicht? Jeder nimmt freiwillig oder unfreiwillig am Leben der Wirtschaft teil. Das ist ein Fakt des Lebens, den man nicht einfach ignorieren kann. Und das zweite ist natürlich, dass es gibt ja nichts, was so spannend ist, wie die Dynamik im Wirtschaftssystem ist ja etwas, was sich auch jederzeit ändert und immer neue Phänomene und Krisen und so weiter produziert. Man kann eigentlich sagen, das ist irgendwie unfassbar, dass der Kapitalismus, in dem wir leben, ist das erste dynamische Sozialsystem, das der Mensch erfunden hat. Nicht? Vorher gab es kein Wachstum pro Kopf, nichts. Es hat sich über Jahrhunderte oft fast nichts verändert im Lebenszuschnitt und plötzlich entsteht dieser Kapitalismus, und der ja so wahnsinnig dynamisch ist und permanenten Wandel erzeugt. Das ist schon durchaus einfach faszinierend, das mitzuerleben.
Und darüber werden wir sicher noch häufig reden und Sie werden viele Texte darüber schreiben. Gibt es bald mal ein neues Buch? Arbeiten Sie dran?
Ja, also ich mache, aber das erscheint erst im Herbst 2019, ist also noch lange hin. Und das ist dann eine Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, also sowohl der Bundesrepublik, aber auch der DDR. Denn ich glaube, dass das dann vielleicht hilft, wenn man das nochmal so am Stück liest, zu verstehen, in welcher Welt wir jetzt leben.
Und bis dahin, bis es rauskommt 2019, kann man auch das letzte Buch von Ulrike Herrmann lesen. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, die Krise der heutigen Ökonomie. Frau Herrmann, ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen beim Schreiben, dass Sie Ihre Freude und Begeisterung erhalten, und bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Danke, tschüss.